Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Studierendengeschichten. Der Podcast ist ein Angebot der aktiven Fachschaft Geschichte Marburg und des Fördervereins der Fachschaft. Eckhard Konze ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte in Marburg. Seine Forschung umfasst die deutsche und internationale Geschichte vom 19. bis zum 21. Jahrhundert. In seiner Podcast-Folge widmet er sich dem ehemaligen Marburger Studenten und als Nationalökonom bekannt gewordenen Wilhelm Röpke. Es werden Schlaglichter auf Röpkes Lebensweg, die erlittene Verfolgung und Vertreibung aus Marburg sowie den politischen und ökonomischen Standpunkt Röpkes geworfen.
Mit Wilhelm Röpke, der von 1899 bis 1966 lebte und der von 1929 bis 1933 Professor für Nationalökonomie, also für Volkswirtschaftslehre an der Universität Marburg war. Mit Wilhelm Röpke geht es ohne jede Frage um einen der bedeutendsten deutschen Ökonomen des 20. Jahrhunderts mit Wirkung weit über Deutschland hinaus, mit einer hohen internationalen, ja globalen Reputation. Und es geht mit Wilhelm Röpke auch, das wird immer wieder zitiert, um einen Vordenker der sozialen Marktwirtschaft, so wie sie sich in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren nach 1949 entfaltete. Wilhelm Röpke ist gleich in mehrfacher Weise mit der Stadt Marburg und der Universität Marburg verbunden. Als Student nach dem Ersten Weltkrieg, als Student der Nationalökonomie in den Jahren 1919 bis 1921, dem Jahr seiner Promotion, dem sich dann nur ein Jahr später, 1922, die Habilitation anschloss und dann wieder seit 1929, als Röpke auf eine Professur hier in Marburg berufen wurde, im Bereich Volkswirtschaftslehre, eine Professur, die er bis zu seiner erzwungenen Emigration 1933 innehatte. Wilhelm Röpke ist nach dem Krieg, nach 1945, nach der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus, nicht nach Marburg zurückgekehrt. Aber an ihn erinnern in Marburg bis heute, natürlich neben seinem wissenschaftlichen Werk, immerhin die Wilhelm-Röpke-Straße, wo sich ja auch die geisteswissenschaftlichen Institute, die sogenannte Philfak, befindet. An ihn erinnert aber auch das Wilhelm-Röpke-Haus, ein Gebäude des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften in der Universitätsstraße. In Zeiten, in denen die liberale, die freiheitliche Demokratie vor größten Herausforderungen steht, und zwar Herausforderungen in den demokratischen Staaten und Gesellschaften des Westens selbst, aber eben auch international angesichts anderer Vorstellungen, zum Teil ausgesprochen aggressiv vorgetragener Vorstellungen politischer und sozialer Ordnung. In solchen Zeiten steht Wilhelm Röpke vielleicht in besonderer Weise für einen nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch einen politischen Liberalismus, für eine freiheitliche Ordnung, die grundlegend, ganz zentral von der Freiheit des Individuums ausgeht, in der Entwicklung politischer, gesellschaftlicher, ökonomischer Ordnungsvorstellungen. Also ausgeht von der Freiheit des Individuums, vom einzelnen Menschen mit seiner durchaus auch christlich und humanistisch verstandenen Menschenwürde, die gewissermaßen, das wird in Röpkes Schriften immer wieder deutlich, es zieht sich wie ein roter Faden durch sein Werk, die für Röpke gewissermaßen das Zentrum seines Denkens bildet. Die Idee, eine christlich-humanistisch geprägte Idee der Würde des einzelnen Menschen, wie sie ja auch das Grundgesetz in seinem Artikel 1 postuliert. Wilhelm Röpke wurde 1899 im heutigen Niedersachsen geboren, genauer gesagt in der Kleinstadt Schwarmstedt, nördlich von Hannover gelegen. Den Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 erlebt er noch als Schüler eines Gymnasiums und er beginnt auch nach seinem Abitur 1917 zunächst noch ein Studium an der Universität in Göttingen, ganz typisch für einen jungen Menschen aus dem Niedersächsischen, ein Studium in Göttingen, wo er sich zunächst den Rechtswissenschaften zuwendet. Es ist allerdings nur ein sehr kurzes Studium, denn Röpke wird mit nur 17 Jahren zum Kriegsdienst einberufen und muss in den Ersten Weltkrieg ziehen. Er ist an der Westfront eingesetzt, charakterisiert von dem fürchterlichen Grabenkrieg, diesem fürchterlichen Abnutzungskrieg, der sich ja mit Schlachten und militärischen Ereignissen wie der Schlacht von Verdun oder auch der Schlacht an der Somme verbindet. Röpke wird im Ersten Weltkrieg verwundet, aber er kehrt immerhin lebend aus dem Krieg zurück. Im Gegensatz zu seinem älteren Bruder Konrad Röpke, der den Ersten Weltkrieg ebenfalls als Soldat nicht überlebt. Nach dem Ende des Krieges 1919 setzt Röpke sein Studium fort, nunmehr allerdings nicht mehr in Göttingen, sondern in Marburg und nun auch nicht mehr im Bereich Rechtswissenschaften, sondern in den Wirtschaftswissenschaften im Bereich Nationalökonomie. Schon in der Zeit seines Studiums in Marburg zeigt sich, das entnehmen wir den wenigen vorhandenen Zeugnissen, zeigt sich sein großes wissenschaftliches Interesse, seine wissenschaftliche Ambition, die in Marburg wohl sehr stark gefördert wird durch Röpkes akademischen Mentor, den Nationalökonomen Walter Troeltsch, der auch der Doktorvater ist von Röpke. Bei Walter Troeltsch wird er 1921 promoviert mit einer Arbeit zum deutschen Kalibergbau. Das ist sozusagen als Studie auch zur Bewirtschaftung von Rohstoffen, gerade in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, alles andere als ein marginales Thema. Mindestens so wichtig wie Röpkes wissenschaftliches, wirtschaftswissenschaftliches Interesse ist allerdings auch schon in dieser Zeit, in der Zeit seines Studiums, sein politisches Interesse und sein politisches Engagement. Sein deutlich sichtbarer Einsatz für die Weimarer Republik, für die Weimarer Demokratie und zwar auch in Marburg, in der Stadt Marburg und an der Universität in Marburg, wo er beispielsweise mit demokratischen Gesinnungsgenossen wie dem späteren Bundespräsidenten Gustav Heinemann zusammen für Demokratie, für die Republik, die republikanisch-demokratische Ordnung sich einsetzt. Und das ist gerade in einer Stadt wie Marburg nach 1919 alles andere als selbstverständlich. Eine Stadt und vor allem auch eine Universität, deren Klima ganz stark, politisch stark, konservativ, nationalistisch geprägt ist, mit fließenden Übergängen zum Rechtsradikalismus, auch hin zum aufsteigenden Nationalsozialismus. Denken Sie beispielsweise an die Morde von Mechterstädt 1920, als im Frühjahr 1920 Marburger Studenten des sogenannten Studentenkorps Marburg, also einer Freikorps-ähnlichen paramilitärischen Formation im thüringischen Mechterstädt, 15 Arbeiter hinterrücks erschießen. Diese Studenten werden dann von einem Militärgericht freigesprochen von der Anklage des Mordes. Was Wilhelm Röpke wiederum, und das ist der für uns ja wichtige Punkt, was Wilhelm Röpke schon damals in aller Öffentlichkeit als Tragödie bezeichnet, von der Tragödie von Mechterstädt, spricht Wilhelm Röpke 1920. Und gerade, dass er sich öffentlich in dieser Weise äußert, zusammen mit einer Gruppe auch von demokratischen studentischen Freunden, unter ihnen wie gesagt Gustav Heinemann oder auch der spätere CDU-Politiker Ernst Lemmer, das zieht schon damals den Hass der Rechtsradikalen auf sich, das erlenkt den Hass der Rechtsradikalen in Marburg, aber auch über Marburg hinaus auf sich. Nach seiner Habilitation, also der nächsten wissenschaftlichen Qualifikation, bereits 1922 verlässt Röpke Marburg. Er hat sich in seiner Habilitationsschrift mit Fragen der Konjunkturentwicklung beschäftigt, ein wichtiges volkswirtschaftliches Thema. Aber zunächst verlässt Röpke Marburg und er verlässt im Grunde genommen auch die Wissenschaft im engeren Sinne und wird für einige Zeit Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, wo er im Zusammenhang mit den deutschen Reparationen nach dem Ersten Weltkrieg arbeitet und hier eine Tätigkeit im politisch-administrativen Bereich ausübt. Doch schon 1924, also nach etwa 2 Jahren, verlässt er das Auswärtige Amt und kehrt an die Universität und damit in die Wissenschaft zurück. Er wird 1924 zum Professor an die Universität Jena berufen. Er ist damals der jüngste Professor in ganz Deutschland, bleibt allerdings auch in Jena nicht lange, wechselt noch an die österreichische Universität Graz, bevor er 1929 einem Ruf an die Universität Marburg folgt, also an seinen Studienort, den Ort seiner Promotion und auch seiner Habilitation. Er ist zum einen natürlich eingebunden in die universitäre Lehre in Marburg, hat aber mittlerweile doch auch eine deutlich über Marburg hinausreichende Prominenz gewonnen, beispielsweise als wichtige Stimme in der Wirtschafts- und Finanzpolitik der frühen 1930er Jahre, als sich Röpke sehr deutlich gegen die massive Deflationspolitik der Regierung Brüning äußert, den rigiden Sparkurs der Regierung Brüning in den frühen 1930er Jahren deutlich kritisiert, auch angesichts der sozialen Folgen, der Verschärfung gewissermaßen der Wirtschaftskrise durch diese Sparpolitik und Deflationspolitik. Also Röpke äußert sich auch zu Themen von nationaler, internationaler Bedeutung. Seine Stimme wird gehört. Den Aufstieg des Nationalsozialismus, ganz deutlich greifbar seit 1930 und dann vor allem 1932, beobachtet und verfolgt Röpke mit sehr großer Sorge. Er äußert sich immer wieder kritisch angesichts dieses Aufstiegs und des politischen Bedeutungsgewinns des Nationalsozialismus. Er tut das auch öffentlich und er tut das auch noch nach dem 30. Januar 1933, also nach der nationalsozialistischen Machtübernahme. Beispielsweise auch, und das wird später von seinen Gegnern immer wieder zitiert, beispielsweise in der Grabrede für seinen akademischen Lehrer und Mentor Walter Troeltsch im Februar 1933. Die Nationalsozialisten charakterisieren Röpkes Trauerrede als undeutsch und in der Folge verstärken sich die Einschüchterungsversuche gegenüber Röpke, der im Grunde schon in dieser Zeit politisch verfolgt wird und zwar in einer Massivität, die ihn dann schon sehr, sehr früh, nämlich im April 1933, dazu bringt, Deutschland zu verlassen. Röpke emigriert, er verlässt Marburg, er verlässt Deutschland zunächst mit eher kurzen Stationen in Großbritannien und in den Niederlanden, dann aber in der Türkei, in Istanbul, auch an der Universität Istanbul, zusammen mit anderen deutschen Wissenschaftlern, auch ein Zentrum der akademischen Emigration, Istanbul und schließlich ab 1937 in Genf in der Schweiz, wohin er schließlich dann mit seiner Familie übersiedelt, mit seiner Frau Eva, die er im Übrigen in Marburg Anfang der 20er Jahre kennengelernt hatte, mit seiner Familie, Frau Eva und drei Kindern, die dann seit 1937 in Genf leben. Und bis ans Ende seines Lebens bleibt Wilhelm Röpke in Genf. Er wird im Oktober 1933 offiziell aus dem Dienstverhältnis als Hochschullehrer, als Professor entlassen, auf der Basis des sogenannten Gesetzes, eines nationalsozialistischen Gesetzes, des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das uns vor allem ja bekannt ist wegen seines antisemitischen Inhalts, also der Bestimmung, dass Juden, dass jüdische Angehörige aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen sind. Aber dieses Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums richtet sich nicht nur gegen Juden, sondern auch gegen politische Gegner des Nationalsozialismus. Und das kommt im Falle von Wilhelm Röpke zur Anwendung. Also der Entlassung aus dem Dienstverhältnis schließt sich auch einige Jahre später dann die offizielle Ausbürgerung Röpkes noch an, wobei in dieser Ausbürgerung, in der Begründung der Ausbürgerung noch einmal verwiesen wird auf Röpkes Marburger Grabrede für Walter Troeltsch im Februar 1933, die diese Ausbürgerung gewissermaßen aufgrund ihres in Anführungszeichen undeutschen Charakters rechtfertigt. In Genf entstehen dann in der Emigration wichtige Arbeiten Wilhelm Röpkes in den Jahren um 1940, Arbeiten, die nicht nur im engsten Sinne wirtschaftswissenschaftlich sind, sondern immer wieder auch sich mit Fragen der Gegenwartsanalyse, der Gegenwartsdiagnostik beschäftigen, beispielsweise sein Buch Die Krise der Gegenwart aus dem Jahr 1941, eine Analyse der gewissermaßen doppelten Herausforderung, auch der doppelten Bedrohung der freien Welt, der Freiheit des Menschen durch den Nationalsozialismus, den Faschismus einerseits und den Kommunismus, vor allem auch in Gestalt des Stalinismus dieser Jahre, andererseits. 1944 eine weitere wichtige Schrift, die Civitas Humana, im Jahr 1944 veröffentlicht, ein wichtiges Buch, Civitas Humana, in der Wilhelm Röpke Grundlagen entwickelt für eine Gesellschafts-, aber auch Wirtschaftsreform, nicht nur in Deutschland, sondern im Grunde in Europa, wenn nicht sogar weltweit, nach dem Ende des Krieges, eine auf einem christlich-humanistischen Menschenbild fußende Gesellschaft und Wirtschaftsordnung schwebt ihm vor. Das entfaltet er in diesem Buch, das vor allem auf die politische und wirtschaftliche Neuordnung Europas nach Krieg und Gewaltherrschaft zielt. Ebenfalls erwähnenswert im Jahr 1945 erschienen sein Buch Die deutsche Frage, ein Buch, das für das Jahr 1945, für das Erscheinungsjahr 1945 geradezu prognostisch, prophetisch wirkt, weil es nämlich die Teilung Deutschlands in einen gewissermaßen westlich-freiheitlichen kapitalistischen Teil und einen östlich-kommunistischen Teil vorhersagt, Jahre bevor diese Teilung tatsächlich Realität wird. Es sind durchaus auch düstere Entwicklungen, die Wilhelm Röpke hier skizziert. Und dennoch ist gerade auch mit Blick auf Deutschland die deutsche Gesellschaft sein Werk nicht, auch in dieser Zeit, auch in den Jahren um 1945, ist sein Werk nicht ohne Hoffnung. Er hält einen Neubeginn möglich. Er hält auch in Deutschland nach der Katastrophe, nach den Verbrechen des Nationalsozialismus, Krieg und Völkermord einen Neubeginn für möglich, allerdings sozusagen unter bestimmten Bedingungen. Für ihn wichtig, wie er es formuliert, die moralische Reue und die Rückkehr zu, wie er es nennt, vorpreußischen Idealen, also die Ideale von Freiheit und Demokratie als vorpreußische Ideale. Dahinter steckt natürlich eine massive Preußenkritik. Und diese Kritik setzt eben für Wilhelm Röpke schon deutlich früher auch als 1933 ein. Sie bezieht sich eben auch schon letztlich auf das Deutsche Kaiserreich, den Autoritarismus des Kaiserreichs, die Illiberalität, die Unfreiheit, und das alles kommt bei ihm sozusagen unter der Überschrift Preußentum, Borussismus, auch tritt das zutage. Aber sozusagen durch die Überwindung dieses Preußentums sieht, in der Überwindung dieses Preußentums sieht Röpke Möglichkeiten auch für einen demokratischen, einen freiheitlichen Neubeginn, zu dem dann allerdings auch eben die Abschaffung jeder Form des Kollektivismus gehören muss, also eine marktwirtschaftliche Ordnung, ebenso wie die Abschaffung des Zentralismus, der wiederum als preußisch charakterisiert wird, sodass sein Bild eines Neubeginns und einer neuen deutschen staatlichen, aber auch gesellschaftlichen Ordnung eben liberal ist, demokratisch, föderalistisch, aber eben auch im Kern marktwirtschaftlich kapitalistisch. Nach Marburg kehrt Wilhelm Röpke nach 1945 nicht zurück. Es gibt zwar in Marburg durchaus zaghafte individuelle Versuche, an ihn heranzutreten und ihn möglicherweise zu einer Rückkehr nach Marburg zu bewegen. Aber diese Versuche, die im Übrigen auch nicht von der Universitätsleitung ausgehen, diese Versuche sind nicht erfolgreich. Auch andere Versuche, beispielsweise der Universitäten Heidelberg, Tübingen oder auch München, wo nun die Universitätsleitungen selbst versuchen, Röpke als bedeutenden Wissenschaftler zu gewinnen, auch diese Erfolge erreichen nicht ihr Ziel. Und vermutlich wäre Wilhelm Röpke auch nicht nach Marburg oder in eine andere deutsche Universität zurückgekommen. Wenn man sich das Klima der späten 40er, der 50er Jahre vergegenwärtigt, wird das deutlich. Dieses Klima geprägt von der Kritik an Emigranten, die immer wieder auch mit dem Stigma des Verrats, des Verrätertums auch markiert werden. Aber möglicherweise scheute Röpke auch die Konfrontation, auch in Marburg, auch an der Universität in Marburg, die Konfrontation mit nationalsozialistisch belasteten Kollegen, die nach 1933 ihre Karriere in Marburg bruchlos fortgesetzt hatten, die Konfrontation mit Mitläufern, mit Profiteuren, mit Unterstützern des Nationalsozialismus. Und nicht zuletzt aus diesen Gründen blieb Wilhelm Röpke weiter in Genf und entfaltete seine Wirkung aus Genf, und zwar europäisch und weltweit, allerdings auch sehr, sehr stark in Deutschland und der Röpke ist sehr, sehr häufig auf Reisen in Deutschland, er ist sehr präsent in Deutschland, vor allem dann seit 1949 in Bonn, in der Bundeshauptstadt Bonn als einer der wichtigsten wirtschaftlichen Berater der Bundesregierung und insbesondere des Bundeswirtschaftsministers Ludwig Erhard, zu dessen engsten und wichtigsten Beratern Röpke zweifellos zählt. Und hier entwickelt er nun seine ihm immer wieder zugeschriebene Rolle als Vordenker der sozialen Marktwirtschaft, also einer marktwirtschaftlich-kapitalistischen Ordnung, allerdings sozusagen sozial abgefedert. Das ist gewissermaßen seine Idee auch des sogenannten Ordoliberalismus, also einer liberalen wirtschaftlichen, einer marktwirtschaftlichen Ordnung, die aber eben gerahmt wird, politisch gerahmt wird, die auch sozial verpflichtet ist. Und zwar nicht nur der Staat ist sozial verpflichtet, sondern auch die Wirtschaft selbst ist sozial verpflichtet. Und das sind ja ganz grob gesprochen, ganz kurz gefasst, zentrale Elemente dieser ordoliberalen Ideenschule, der Wilhelm Röpke zuzurechnen ist, die nun ganz entscheidend, ganz maßgeblich auch beteiligt ist an der Entwicklung und Etablierung der sozialen Marktwirtschaft, wie sie die Bundesrepublik Deutschland bis heute charakterisiert ist. Wilhelm Röpke ist zugleich in den 50er, den 60er Jahren ein prononcierter und überzeugter Unterstützer der europäischen Integration, die europäische Einigung unter Einschluss Westdeutschlands, unter Einschluss der Bundesrepublik Deutschland ist für ihn zum einen, gerade auch vor dem Hintergrund zweier Weltkriege im 20. Jahrhundert, ein Friedensprojekt, ein europäisches Friedensprojekt. Die europäische Integration ist für ihn zum zweiten eine ganz entscheidende Grundlage für wirtschaftlichen Wohlstand, auch für die Steigerung des wirtschaftlichen Wohlstands als Wirtschaftsraum, als Handelsraum. Und zugleich ist diese europäische Integration wichtig als Mittel zur westlichen, zur westeuropäischen Abwehr des Kommunismus vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Wilhelm Röpke vertritt zweifelsohne einen scharfen Antikommunismus, der im Übrigen auch wiederum zu tun hat und sich speist aus seinem christlichen Menschenbild und der den Kommunismus sozusagen auch als antichristlich verurteilt und auch in diese Perspektive stellt er gewissermaßen sein Credo für eine europäische Integration, die er eben nicht zuletzt als christliches, humanistisches Projekt auch versteht. Dafür engagiert sich Röpke in den 50er und in den 1960er Jahren wissenschaftlich, politisch, auch in der Öffentlichkeit, der medialen Öffentlichkeit. Er ist ein prominenter Wissenschaftler. Und auf der Höhe im Grunde genommen seines Wirkens und vollkommen überraschend, gerade einmal 65 Jahre alt, stirbt Röpke 1966 in Genf. Aber er gehört fraglos mit dem frühen Beginn auch seiner wissenschaftlichen Laufbahn, seiner wissenschaftlichen Reputation in Marburg. Er gehört fraglos, das kann man aus der Retrospektive sicherlich so sagen, zu den wichtigsten Gelehrten der Universität Marburg im 20. Jahrhundert, mit Wirkung weit über Marburg, auch über Deutschland hinaus. Wie nur wenige andere Gelehrte stand er in Marburg, gerade auch in den Jahren nach 1919, in der Zwischenkriegszeit und angesichts des Nationalsozialismus für Freiheit, für Demokratie, für eine freiheitlich-demokratische, republikanische Ordnung, für die er sich mit großem Mut immer wieder eingesetzt hat, auch öffentlich eingesetzt hat. Deshalb wurde er angefeindet, auch in Marburg angefeindet. Und deshalb musste er 1933 Marburg und Deutschland verlassen. Und es ist gut, dass wir uns auch vor diesem Hintergrund heute wieder an Wilhelm Röpke erinnern.